Was meine große Frage ist, es wird oft gesagt, ja, Pyrotechnik ist gefährlich, es gibt so und so viele Fälle. Warum setzt man sich dann nicht an den Tisch, bespricht das Ganze, sagt, okay, beim Einlauf, bei besonderen Choreografien darf in gewissen Blöcken gezündet werden. Ich denke, damit kann man einfach das Gesundheitsrisiko, das ja zweifelsohne besteht, so ein Bengalo hat eben 2000 Grad. Da können schlimme Verletzungen stehen, das will ich auch gar nicht schönreden, aber ich verstehe halt nicht, warum man dann eben keine Lösung findet. Weil wenn es so aktuell bleibt, dann wird es genauso viele Vorfälle geben, wie es in den letzten Jahren waren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt-Philipp Ohms und mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter, ja fast schon euphorischer Dennis Heimann. Hallo Dennis, wie geht's dir?
Ja, hast du ja schon vorweggenommen, ne? Mir geht's super. Ich weiß zwar nicht, warum es mir super gehen soll. Ja, weil es mir immer super geht, ne? Klar. Nee, aber warum auch nicht? Wir sind hier zusammen, wir quatschen über Fußball. Warum soll es mir da nicht gut gehen? Wie geht's dir denn?
Ja, auch. Und ich muss einfach sagen, dass deine gute Laune hat mich gerade schon im Vorgespräch kurz angestrahlt und da dachte ich, das muss ich hier mal kurz für die Hörerinnen und Hörer platzieren. Aber heute sind wir nicht nur zu zweit unterwegs, sondern wir haben wieder einen tollen Gast dabei und zwar den Host vom Podcast Stadion Groundhopping. Hallo Daniel, bist du da?
Ja, hallo in die Runde. Alles gut, mir geht's auch gut. Ich freue mich, mit euch heute über Fußball quatschen zu können.
Wunderbar. Die Freude ist ganz unsererseits. Vielen Dank für deine Zeit. Daniel, magst du uns vielleicht kurz ein bisschen abholen und die Hörerinnen und Hörer ein bisschen abholen und uns erzählen, wer du bist und was du eigentlich so machst?
Natürlich, sehr gerne. Ich bin 26 Jahre jung und komme aus dem schönen Saarland, genauer gesagt direkt aus Saarbrücken. Ja, bin schon seit 2003 großer Anhänger vom 1. FC Saarbrücken, hier eben meinem Heimatclub, und bin seit 2012 ja, Groundhopper durch und durch, kann man sagen. Für alle eine kurze und knappe Erklärung, was Groundhopping überhaupt bedeutet. Andere sammeln Briefmarken oder ähnliche Dinge und ich sammle eben Länderpunkte und Stadien in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Ja, das soll es eigentlich kurz und knapp von mir gewesen sein. Überall bekannt unter dem Namen eben Stadion Groundhopping.
Genau, du besuchst also quasi Fußballspiele überall auf der Welt und dieses Hobby, Fußballspiele eben, ja, auf der rund um den Globus zu besuchen, das nennt man dann Groundhopping.
Genau, kommt aus dem Englischen Ground eben für das Stadion oder die Spielfläche und to hop eben hüpfen. Und ja, das ist so der allgemeine Begriff, der heute auch bei den Ultras, bei den Hooligans oder generell im Fußball auch relativ bekannt ist. Es gibt auch ein paar Reportagen mittlerweile, gibt auch viele Podcasts auch hier in der App, neben eurem guten Podcast, den ich auch regelmäßig anhöre. Und ja.
Daniel, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, wir sprechen nämlich heute nicht über Groundhopping, auch wenn das einige jetzt vielleicht denken mögen. In wie vielen Ländern hast du schon ein Fußballspiel gesehen?
Also, ich war jetzt bislang in 48 Ländern und habe dort 744 Stadien besucht und die allgemeine Zahl oder die allgemeine Anzahl der Fußballspiele liegt derzeit bei 923.
Ja, also Fußballleidenschaft kann man dir nicht absprechen.
Also bist du knapp in 900 Stadionbesuche vor mir.
Verrückt.
Also Groundhopping ist einem natürlich irgendwie auch Begriff, hat man schon mal gehört, aber du bist, das möchte ich noch kurz platzieren, tatsächlich der erste Mensch, der das macht, mit dem ich persönlich spreche. Also ich habe noch nie das Gespräch mit jemandem gehabt, der sich das eben zum Hobby gemacht hat. Also man liest das, man hört das, aber ich habe es eben noch nie so unmittelbar mitbekommen. Von daher, ich bin tatsächlich auch vor dem Hintergrund gespannt auf das Gespräch, das wir jetzt haben, auch wenn sich das, wie Dennis schon sagte, nicht richtig darum dreht, sondern eigentlich um ein Thema, das vielleicht damit eine Schnittmenge hat. Dennis, worum geht's heute?
Ja, es geht um Pyrotechnik. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich aus dem Grund, dass Fans nicht mehr in die Stadien können und dürfen, seitdem wir mit der Corona-Pandemie kämpfen. Und umso mehr merkt man so langsam, so geht es mir zumindest, wie man das alles vermisst. Gerade die Fans, die Fankultur und alles, was damit zusammenhängt. Und auch deswegen wollen wir jetzt mal über ein solches Thema sprechen. Aber bevor wir einsteigen in die Diskussion, was dafür spricht, was dagegen spricht, vielleicht erstmal kurz, was ist Pyrotechnik überhaupt? Dabei handelt es sich schlichtweg um Feuerwerkskörper, die normalerweise dazu gedacht sind, in Notsituationen auf sich aufmerksam zu machen. Sie erzeugen vor allem Licht und Rauch und Pyrotechnik-Fackeln können bis zu 2000 Grad heiß werden, was auch mit ein Hauptgrund dafür ist, dass es oftmals kritisiert wird. Denn diese enormen Temperaturen machen das Löschen der Fackeln sehr schwer natürlich. Und dennoch, seit vielen Jahren, etwa seit den 80ern, brennt es auf den Rängen der Stadien regelmäßig. Feuerwerke und Leuchtfackeln sind zwar verboten im Fußball, die aktive Fanszene hält sich nicht immer daran. Und die einen verurteilen Pyrotechnik daher im Stadion als schlimme Bilder, die niemand sehen will. Andere feiern es hingegen als Teil einer lebendigen Fußballkultur. Und schon vor 10 Jahren wurde von 55 deutschen Ultragruppen die Kampagne Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren gestartet. Diese Ultras setzen sich für ein kontrolliertes Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Stadion ein. DFB und DFL sind jedoch strikt dagegen und der Einsatz von Pyrotechnik kann erhebliche Strafen nach sich ziehen. Und so ist es zu einer Art Teufelskreislauf im deutschen Fußball gekommen. Die Ultras zünden Leuchtfackeln und Rauchtöpfe im Stadion, manchmal auch Böller, und es folgt die Verurteilung der Vereine durch den DFB. Ein paar tausend Euro Strafe hier, ein paar 10.000 Euro Strafe da, vielleicht sogar auch eine Sanktion im sechsstelligen Bereich. Und nur als Beispiel, allein in der Saison 18-19, so der letzten vollständigen Saison mit Fans im Stadion, musste der HSV insgesamt 294.000 Euro für Pyrostrafen bezahlen. Also da geht es auch wirklich um enorme Summen, die einem Verein auch tatsächlich schaden können. Aber bevor wir direkt in das Pro und Contra einsteigen, gebührt dir, Daniel, als Gast natürlich die erste Frage. Welche Erfahrung hast du als weitgereister Groundhopper, das haben wir ja gerade schon gehört, mit Pyrotechnik bisher machen dürfen, sowohl in Deutschland als auch international?
Ja, da ich schon in sehr, sehr vielen Ländern beim Fußball war, habe ich natürlich auch in einigen Ländern schon diverse Pyro-Shows oder Choreografien gesehen. Und bislang, meine Meinung oder mein persönlicher Aspekt, ist noch nie etwas passiert. Es ist noch nie ein Mensch verletzt worden, aber es gibt auch kritische Punkte. Da will ich jetzt nicht nur auf die Pro-Seite ausweichen. Es gibt auch gewisse Punkte, wo ich DFB, DFL natürlich auch verstehen kann.
Also laut Polizeistatistik sind in der Saison 2018-2019 152 Menschen durch Pyrotechnik in den ersten drei Ligen verletzt worden. Die Dunkelziffer liegt vermutlich auch noch höher. Über die Schwere der Verletzung gibt es aber keine Auskunft, das muss dazu gesagt werden. Also auch eine leichte Rauchvergiftung wird da dazu gezählt. Also es handelt sich hier nicht um 152 schwer verletzte Menschen. Daniel, ist Pyrotechnik im Stadion nicht zu gefährlich?
Ja, natürlich ist das eine Statistik, die so von der Polizei erstellt wurde. Da sind natürlich dann auch wahrscheinlich sehr, sehr geringe Verletzungen dabei. Und deshalb bin ich ja dafür, dass es Regeln geben muss. Ich bin nicht dafür, dass jeder Ultra einfach so, wenn er Lust und Laune hat, ein Bengalo in die Höhe streckt und die Menschen um sich herum verletzen kann. Es muss ganz klar geregelt sein. Bestes Beispiel, wenn ich das kurz anführen darf, ist in Österreich. Dort ist seit dem Jahr 2010 das Abbrennen von Pyrotechnik bei dem Einlauf, bei Toren oder bei besonderen Choreografien in abgesperrten Bereichen erlaubt. Und Österreich ist da eigentlich ein Vorbild, weil es kaum Statistiken über Verletzungen gibt. Und deshalb kann ich natürlich verstehen, dass in Deutschland die Zahl von Verletzungen auch etwas höher ist. Auch einfach aufgrund, dass es nicht erlaubt ist und dass daher das Ganze auch unkontrolliert passiert.
Philipp, was hältst du denn von dem Verhalten der Ultras in Deutschland, die es häufig abbrennen, obwohl es verboten ist? Und was hältst du von einer solchen Regelung, wie es in Österreich der Fall ist?
Also meine allgemeine Meinung ist, dass Pyrotechnik im Stadion nichts verloren hat. Ich kann den Mehrwert darin nicht sehen. Ich finde auch, dass Atmosphäre ins Stadion gehört und dass das ganz wichtig ist, aber für mich hängt Atmosphäre in keiner Weise mit Pyrotechnik zusammen. Das erschließt sich mir einfach nicht. Und insofern sehe ich das sehr kritisch, dass es, obwohl es halt eindeutig verboten ist und obwohl das auch jedem bekannt ist, trotzdem gemacht wird. Um das vielleicht mal etwas überspitzt darzustellen, ist es auch verboten, mit Schreckschusspistolen in die Luft zu schießen, um ein Tor zu feiern. Und das wird auch nicht gemacht. Also es erschließt sich mir dann nicht, warum jetzt hier differenziert das betrachtet wird. Kann ich also nicht verstehen, finde ich auch nicht gut. Eine Lösung wie in Österreich, die also, wenn ich es richtig verstanden habe, spezielle Bereiche und ein geregeltes und wahrscheinlich auch vorher angemeldetes Abbrennen anvisiert, ist wahrscheinlich schon ein Schritt weiter, wo es dann eben um einen Kompromiss zwischen beiden Lagern geht, würde ich mal sagen. Also es klingt für mich nach einer Kompromisslösung.
Ja, natürlich, da geht es um einen Kompromiss, mit dem aber ja offensichtlich alle Seiten leben können. Jetzt ist es ja im Februar 2020, kurz bevor die Stadien geschlossen wurden, zum ersten kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik in Deutschland gekommen. Und zwar beim Spiel des Hamburger SV gegen Karlsruher SC am 8. Februar wurde eine Pyroshow erlaubt von Seiten des DFB. 10 Rauchtöpfe wurden kontrolliert abgebrannt. Daniel, findest du, dass das ein Beispiel dafür sein könnte, wie es in Zukunft in Deutschland geregelt sein kann?
Ja, ich war davon erstmal überrascht, weil natürlich von der Seite DFL, DFB auch in den vergangenen Jahren viele Kompromisse gemacht wurden mit Fußballgruppen und Ultras, aber eigentlich das Thema Pyrotechnik komplett immer verneint wurde. Da gab es auch nie eine Diskussion. Und jetzt dann im Februar beim HSV habe ich das natürlich dann auch aus den Medien erfahren. Und für mich ist es eigentlich ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Also ich war, wie schon eben gesagt, sehr, sehr überrascht und hoffe, dass es in Zukunft mehrere solcher erlaubten Pyroaktionen geben darf.
Ja, weil ich bezweifle ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dass die aktive Fanszene sich damit zufrieden gibt, weil es ja eigentlich bei dem Einsatz von Pyrotechnik immer auch so ein bisschen um dieses Verbotene oder um dieses Auflehnen gegen den DFB geht, oder sehe ich das falsch?
Ja, um noch kurz einen Aspekt zu nennen, wo ich definitiv auf der Seite von dem Philipp bin, dass es natürlich unkontrolliert, dass es einfach laute, sinnlose Böller sind und dass natürlich auch Pyrotechnik nicht aufs Spielfeld oder an andere Blöcke kommt. Davon bin ich auch strikt dagegen. Das wollte ich nur noch mal kurz zu dem Thema sagen. Und ansonsten denke ich halt, dass die Ultras oder die Fangruppierungen schon kompromissbereit sind. Es gibt normalerweise immer vernünftige Menschen auch unter den Ultras, die da einfach auch einen Sinn dahinter sehen, dass wenn mal ein Geburtstag, ein Jubiläum ist oder wenn eine schöne Choreografie beim Einlauf geplant wird, dass man dann einfach sich da eine Erlaubnis holt und das dann einfach kontrolliert machen kann. Den Ultras geht es auch viel um die Bilder und die Repräsentation im Internet beziehungsweise bei anderen Vereinen eben.
Philipp, was hältst du von diesem HSV-Modell?
Ja, ich habe mich damit im Vorfeld auch beschäftigt und ich finde es ganz spannend, da zu versuchen, eine Lösung zu finden, die irgendwie beide Seiten ins Boot holt. Also letztlich ist der Dialog immer ein ganz guter Weg, um ein Problem aus der Welt zu schaffen. Insofern denke ich, stehe ich dem erstmal offen gegenüber. Ich finde aber, wenn man so einen Schritt geht, dann ist es auch von großer Bedeutung, dass die Leute, denen es quasi gestattet wird, Pyrotechnik abzubrennen, auf der einen Seite Leute sind, die die Qualifikation dafür mitbringen. Also ich finde, dass das nicht jeder machen dürfen sollte. Und ich finde, dass zum Beispiel wichtig ist, kann ich jetzt fürs Beispiel Hamburg gegen Karlsruhe gar nicht genau sagen, wahrscheinlich war das so. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass diese Leute nüchtern sind.
So. Ja, die waren nüchtern. Also es waren ausgewählte Fans, die jetzt im Beisein, ich glaube, eines Feuerwehrmannes, auf jeden Fall eines, wie auch immer, ausgebildeten Spezialisten getan haben, ja.
Ja, und in so einem sterilen Kontext oder Umfeld finde ich es irgendwie dann vertretbar, das zu überprüfen. Ich nehme mal an, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, fand das im Block statt?
Zwischen Block und Spielfeld, meine ich.
Genau, also nicht unmittelbar in der Fanmasse, also nicht genau zwischen Menschen.
Nein, das war schon dann ein von den Fans abgetrennter Bereich, genau.
Ja, genau. Und das wäre für mich der zweite maßgebliche Punkt und der dritte maßgebliche Punkt wäre für mich letztlich die Haftungsfrage. Und da komme ich für mich persönlich zum Ergebnis, dass sowas nur Sinn macht, wenn die Leute, die Pyrotechnik abbrennen dürfen, quasi vom Verein benannt sind. Also wenn die namentlich bekannt sind und da eben die Rolle klar verteilt ist, um da auch eine Haftungsfrage zu lösen. Denn du hast es vorhin gesagt, 152 Menschen waren verletzt. Das war bei unkontrolliertem Abbrennen im Fanblock, wie auch immer. Vielleicht auch bei Verrückten, die irgendwie Böller oder Raketen auf andere Blöcke schmeißen. An den Punkten sind wir uns, glaube ich, weitestgehend einig. Aber ein Risiko geht aus Feuerwerk einfach hervor oder aus Pyrotechnik einfach hervor. Und insofern wäre meiner Meinung nach wichtig, das auch nur dann zu gestatten, wenn bekannt ist, wer es abbrennt.
Mhm.
Also ich finde ganz konkret, dass der Verein diese Leute klar benennen muss. Genau wie der Verein ja auch andere Offizielle rund um ein Spiel klar benennen muss. Meiner Ansicht nach ist das eine Geschichte, die man klar an den DFB melden könnte. Also im Rahmen von einer ganz normalen Spielmeldung.
Ja, ja, ich habe nämlich ein bisschen die Befürchtung, wie gerade schon gesagt, bei dieser Regelung, dass es dennoch zu Pyro-Vorfällen im Block kommen könnte. Mhm. Weil das ja dann schon, wie gesagt, es gerade steril ist. Und ein bisschen ist es das ja auch. Also oftmals wird Pyro ja auch im Gästeblock gezündelt, einfach um zu zeigen, hier, wir haben es geschafft, was reinzuschmuggeln. Aber klar, ja, es geht auch viel um die Bilder und die sehen ja nicht grundsätzlich anders aus, wenn es kontrolliert vor dem Block abgebrannt wird.
Ja, vielleicht wird das Ganze sogar dadurch ein bisschen, also ist die Frage, ob man das will oder nicht, aber es wird wahrscheinlich dadurch ein bisschen freundlicher. Wenn du dir heute Fotos von Pyrotechnik im Block anguckst, dann sind also mindestens die Hälfte bis drei Viertel der Protagonisten vermummt.
Ja, auf jeden Fall.
Was die Sache also ja letztlich in die kriminelle Ecke stellt, in die es aktuell ja auch gehört, meiner persönlichen Ansicht nach. Die Leute vermummen sich, damit sie nicht identifiziert werden und dann nicht strafrechtlich belangt werden. Kann ich ja so auch verstehen. Aber letztlich, also für mich gehören solche Bilder nicht ins Stadion. Für mich gehört Kriminalität nicht ins Stadion. Ich finde, das hat da keine Daseinsberechtigung. Und insofern wäre ich so einer offeneren, transparenten Lösung auf jeden Fall ja offener gegenüber.
Wenn ich noch kurz einhaken darf zu den ganzen Themen. Also ich fand die Aktion vom HSV natürlich erstmal gut, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde auch, es muss auf jeden Fall klar benannt werden, wer Pyrotechnik zünden darf. Es muss ein Pyrotechniker dabei sein, es müssen Leute von der Feuerwehr dabei sein. Es muss auch ganz klar sein, wo ein Bereich ist, ob der im Block ist, wo dann keine Leute sind oder zwischen Spielfeld und eben dem Zaun. Das ist alles, sind alles Themen, wo ich mit übereinstimme. Nur, was meine große Frage ist, es wird oft gesagt, ja, Pyrotechnik ist gefährlich, es gibt so und so viele Fälle. Warum setzt man sich dann nicht an den Tisch, bespricht das Ganze, sagt, okay, beim Einlauf, bei besonderen Choreografien darf in gewissen Blöcken gezündet werden. Ich denke, damit kann man einfach das Gesundheitsrisiko, das ja zweifelsohne besteht, so ein Bengalo hat eben 2000 Grad, da können schlimme Verletzungen stehen, das will ich auch gar nicht schönreden, aber ich verstehe halt nicht, warum man dann eben keine Lösung findet, weil wenn es so aktuell bleibt, dann wird es genauso viele Vorfälle geben, wie es in den letzten Jahren waren.
Da möchte ich gerne kurz reingrätschen direkt, wenn ich darf. Also ich komme mit derselben Argumentation zu einem genau anderen Ergebnis als du, Daniel, weil du sagst, es gibt so und so viele Fälle, die Gefahr ist offensichtlich da, deswegen muss man es legalisieren und da komme ich halt nicht an. Für mich ist es, es gibt so und so viele Fälle, die Gefahr ist offensichtlich da, deswegen muss man strikter dagegen vorgehen. Also deswegen würde ich es weiter ausschließen. Und was die Fallzahlen angeht, der Dennis hat eben die Statistik von 18-19 gesagt mit den 152 Verletzten. Aus derselben Saison sind insgesamt 664 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz im Fußballkontext in den ersten drei Ligen bekannt geworden. 152 von 664 sind in etwa jeder vierte Verstoß ein Verletzter. Das ist ganz schön viel. Aber zum Vergleich, also das war 2018, 2019 mit den 664. 2010, 2011 waren es noch rund 1500 Fälle. Das heißt, in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Pyrotechnik-Einsätze in etwa um die Hälfte runtergegangen. Und das für mich, oder das zeigt für mich auf, dass der Weg, den DFB und DFL da verfolgen, offensichtlich zielführend ist. Also das mag nicht schön sein und ich verstehe, dass das eine harte Konfliktlinie ist, die da geführt wird, aber es wird langsam weniger.
Kurz zu dir, Daniel, warum da wohl nicht miteinander gesprochen wird. Bisher haben DFB und DFL auch infolge gescheiterter Gespräche mit den Ultragruppierungen aus dem Jahr 2011 da eine harte Linie gefahren. Da wollte man sich entgegenkommen. Es gibt verschiedene Aussagen, warum die Gespräche letztendlich abgebrochen wurden. Auf jeden Fall gibt es da seitdem wirklich verhärtete Fronten. Und das Modell jetzt in Hamburg war ja ein erstes Entgegenkommen des DFB, wofür die auch von der Gewerkschaft der Polizei ganz hart kritisiert wurden tatsächlich. Die sagten, wir halten das Entgegenkommen des DFB vor diesem Hintergrund nicht nur für blauäugig, sondern auch für sehr riskant. Wohingegen der HSV-Chef Bernd Hoffmann sagte, das war ein guter erster Schritt. Aber weil, Philipp, du gerade sagtest, dass es für dich eben kriminelle Handlungen sind und dementsprechend auch Kriminelle. Daniel, wie siehst du das? Würdest du jemanden, der im vollbesetzten Block illegal Pyrotechnik zündet, als kriminell bezeichnen?
Ja, er verstoßt ja offensichtlich gegen die Stadionordnung und auch gegen die Gesetze. Deshalb generell muss die Polizei das natürlich verfolgen. Oftmals in der Bundesliga ist es dann heute so, dass mit Kameras und mit Filmen der ganzen Ultras des Gästeblocks beispielsweise dann auch oft Täter wirklich ermittelt werden können. Oftmals geht die Strafe auch einfach zum Verein, der das Ganze dann eben zahlen muss. Ja, ich wundere mich nur, dass die Diskussion oft beim Fußball geführt wird, bei Konzerten, beim Skispringen. Es gibt auch viele andere Sportarten, wo Pyrotechnik gezündet wird, wo das gar nicht so in den Medien ist. Das wird gemacht. Das wird meiner Meinung nach auch bei gewissen Sportarten toleriert. Und da ist gar nicht so die große Diskussion. Das ist immer halt auch beim Fußball, wenn es heißt, ja, die Kriminellen sind wieder im Gästeblock und vermummen sich. Und genau deshalb, finde ich, muss man sogar in Gespräche gehen, um das Ganze einfach dem Ganzen ein Ende zu setzen. Weil das Wichtigste, und da sind wir uns, denke ich, alle drei einig, ist, dass das Ganze nicht mehr so gefährlich ist für die Stadionbesucher.
Ja, genau. Und ja, da hast du einen Punkt. In anderen Kontexten wird es kontrolliert, wohlgemerkt, nicht unkontrolliert, aber kontrolliert erlaubt. Gerade bei Konzerten, das habe ich auch vor Augen. Skispringen ist auch so eine Sache. Das stimmt definitiv. Aber nochmal, um auf den Punkt Kriminalität zurückzukommen. Der hessische Innenminister Peter Beuth fordert, wer im Stadion zündelt, geht in den Knast. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel fordert einen Führerscheinentzug. Da das Zündeln von Bengalos ja offensichtlich an eine charakterliche Ungeeignetheit angeknüpft ist und das nach dem Strafrecht so dann umgesetzt werden soll. Philipp, meinst du, man sollte die Strafen noch weiter verschärfen oder wäre es dann nicht mehr angemessen?
Ja, ich oute mich jetzt hier gerade als Pyrotechnik-Hardline-Gegner, aber ich weiß nicht, ob Führerscheinentzug zielführend ist, ich weiß auch nicht, ob Gefängnis zielführend ist. Ich finde, wahrscheinlich sind die Strafen, die wir haben, auch gar nicht so gering und gar nicht so unzielführend oder gar nicht so am Ziel vorbei. Ich glaube, es geht viel eher darum, mit größerer Konsequenz wirklich die Täter zu ermitteln und dann eben auch zur Rechenschaft zu ziehen. Also ich frage mich, ob wirklich noch härtere Strafen einen Abschreckungseffekt hervorrufen würden. Das kann sein, aber ich stelle das zumindest mal in Frage. Oder ob es nicht viel mehr darum gehen sollte, die Strafen, die wir haben, wirklich konsequent auf jeden einzelnen Fall anzuwenden, indem man jeden einzelnen Fall identifiziert. Was sicherlich schwierig ist, kann ich also absolut verstehen. Aber ich denke, dass da eigentlich eher der Ansatz liegen sollte.
Also meiner Meinung nach kann ich dir da erstmal recht geben, ob dann jetzt jemand für ein halbes Jahr in den Knast kommt oder noch mehr Geld zahlen muss, was ein Ultra vielleicht auch gar nicht hat. Ich finde, das Größte und auch das Schlimmste für einen Fußballfan ist es wirklich, seinen Verein nicht mehr im Stadion sehen zu können. Und hier, finde ich, müssen, wenn es wie der Stand heute ist, wenn es nicht erlaubt ist, wenn es keine weiteren Gespräche gibt und wenn dann die Leute eben ermittelt werden können, dann dürfen sie meiner Meinung nach gar nicht mehr ins Stadion. Und das heißt nicht nur beim eigenen Verein, das ist dann für mich in ganz Deutschland, europaweit, da sind wahrscheinlich die Regelungen zu verschieden. Das ist meiner Meinung nach die Strafe, die einen Fußballfan am härtesten trifft.
Ja, ich finde aber, dass es darüber hinaus durchaus auch noch strafrechtliche Konsequenzen geben sollte. Also ich bin mit Geldstrafen und all diesen Punkten einverstanden. Ich kann letztlich sogar den Ansatz verstehen zu sagen, wer im Stadion in der Nähe von anderen unbeteiligten Menschen Pyrotechnik abbrennt und die damit gefährdet, ist offensichtlich zur Führung eines Fahrzeugs nicht geeignet charakterlich. Juristisch ist das ein nachvollziehbarer Winkelzug, glaube ich. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich kann das zumindest mir irgendwie herleiten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist, die hier zielführend ist.
Ja, zumal ja das Ding ist, dass die meisten, die mit Pyrotechnik im Stadion hantieren, ja gar nicht identifiziert werden können, weil die Fangruppierungen da ihre Mittel und Wege haben, sei es durch Vermummung oder indem man sich unter einer Blockfahne versteckt. Also härtere Strafen bringen natürlich wenig, wenn man die Strafen gar nicht aussprechen kann, das ist klar.
Genau, und da, finde ich, sollte doch viel eher der Ansatz liegen, oder? In der Identifikation der entsprechenden Täter. Also, dass es wirklich darum geht, auch die Vermummten, auch die, die unter den Fahnen sind, auch die, die irgendwie da versuchen, sich da dem, ja, letztlich der tatsächlich auch angemessenen und gerechten Strafe zu entziehen, die zu erfassen und die dann, da bin ich auch bei Daniel, einfach vom Fußball auszuschließen. Also, damit kann man das Problem sicherlich austrocknen. Da überlegt man sich das wahrscheinlich zweimal, ob es einem das wirklich wert ist.
Ja, entweder so oder man geht eben den Weg, den Daniel skizziert hat, dass man es versucht, in eine legale Form zu gießen, sodass auch niemand wirklich gefährdet wird. Aber bevor wir da jetzt weiter drüber sprechen, ich meine, wir gehen jetzt gerade drüber. Es ist kriminell, es ist eigentlich schon mit harten Strafen verbunden. Und es sorgt für Probleme bei den Vereinen, logischerweise, weil die ja Strafen zahlen müssen. Und trotzdem wird es häufig gemacht. Daniel, was macht Pyrotechnik für die aktive Fanszene so faszinierend?
Ja, es ist oft mal freitagsabends oder unter der Woche ein Flutlichtspiel. Es wird ein Sieg gefeiert oder es steht ein Derby auf dem Programm. Es wird eine schöne Choreografie vorbereitet und dann, das schmückt einfach das Ganze aus. Und natürlich, da gebe ich dem Philipp auch recht, es ist natürlich auch ein Stück weit, es ist nicht erlaubt, deshalb mache ich es. Und deshalb gehe ich auch davon aus, wenn es erlaubt ist, dann ist es viel weniger ein Thema. In Österreich ist halt das einzigste Land, wo ich jetzt viel drüber weiß, weil ich auch Kollegen in Wien und in Salzburg habe. Und dort ist seit 2012 kaum mehr Probleme. Viele Vereine zünden nicht mehr oder viele Ultragruppierungen zünden nicht mehr. Oder große Vereine wie Rapid Wien zünden, aber halt wirklich nur zur Rapid-Viertelstunde zum Einlauf oder bei Toren in abgesperrten Bereichen. Und der österreichische Fußballverband ist damit sehr einverstanden. Das Ganze ist jetzt schon seit 10 Jahren meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Und ich glaube, gerade wenn man das ganze Thema legal macht, dass die Leute sich nicht mehr vermummen müssen, dass sie nicht mehr das Zeug reinschmuggeln müssen in die Stadien, ich glaube, dann wird es auch automatisch weniger werden. Ja, weil es einfach nicht mehr so interessant ist für die Menschen, weil wenn was legal ist, dann ist es vielleicht unspannender für den einen oder anderen.
Aber ich glaube, dass da ein Stück weit Pyrotechnik auch inzwischen einfach ein reines Politikum geworden ist, dass es gar nicht mehr unbedingt wirklich darum geht, ja, Pyros im Stadion abzubrennen, sondern dass es vor allem halt, das ist zumindest meine Wahrnehmung, auch darum geht, einen Mittelfinger zum Verband und zur DFL zu zeigen und es eben zu machen, weil man es nicht darf. Also gerade da, Dennis hat das angesprochen, die gescheiterten Dialoge in 2011, die sind mir auch in meiner Recherche verschiedentlich untergekommen. Ich habe das Gefühl, dass es vor allem darum geht, oder auch darum geht, da einfach Protest zu zeigen. Weil, seien wir ehrlich, Stimmung im Stadion haben wir auch in Stadien, in denen nicht gezündet wird. Also es ist nicht wirklich stimmungsrelevant, es ist nicht maßgeblich. Fußballspiel ist nicht deswegen stimmungslos, weil keine Pyrotechnik abgebrannt wird.
Da kann man, also ja, natürlich ist es da nicht stimmungslos, da kann man aber geteilter Meinung sein, finde ich. Es gehört für mich nicht dazu, zum stimmungsvollen Spiel. Definitiv nicht. Ich brauche nicht zwingend Pyrotechnik, um sagen zu können, ich hatte ein geiles Stadionerlebnis. Aber das kann schon beeindruckend sein, finde ich.
Ja, klar. Ich stelle ja gar nicht in Abrede, dass das beeindruckend ist. Ich sage nur, dass ein Fußballspiel trotzdem stimmungsgeladen sein kann, auch wenn der nicht gezündet wird. Also letztlich, wenn dich Pyrotechnik interessiert, dann guck dir eine Pyroshow an. Das hat im Stadion einfach nichts verloren, finde ich.
Also ich war jetzt schon in vielen, wie eben schon besprochen, in vielen Ländern in Europa, habe natürlich auch schon diverse Pyroshows gesehen, besuche natürlich auch gerne das ein oder andere brisante Derby. Und für mich dann als neutralen Zuschauer, bin natürlich auch weit weg vom Geschehen, ist es schon was Atemberaubendes, wenn dann die Mannschaft nochmal gepusht wird, wenn dann vielleicht auch die Stimmung nochmal etwas mehr wird. Ich kann mich da erinnern, entzündet den Funken Hoffnung, DFB-Pokalspiel vom 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Dortmund. Da gab es ja eine Riesen mit Raketen, die in die Luft geschossen worden, war ich sehr nah dabei, konnte auch genau sehen, dass es dort eben Bereiche waren, wo die Ultras waren, wo keine neutrale Zuschauer sein durften, wo alles geklappt hat, wo es auch keine Verletzten gab. Und für mich als neutraler Fan macht schon was aus, wenn man einfach das mit gepaart mit einer schönen Choreografie sehen darf.
Was natürlich, also ja, da bin ich bei dir, was natürlich es nicht rechtfertigt, in gefährlichen Situationen Pyrotechnik zu zünden. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig.
Klar.
Ich möchte noch einmal auf Dänemark zu sprechen kommen. Und zwar, du sagtest schon, in Österreich gibt es diese Ausnahmeregelung. Grundsätzlich ist es in Europa verboten, aber in Dänemark hat man sogenanntes kaltes Pyro erlaubt.
Genau.
Seit 2016. Das sind dann Fackeln, mit denen man mit der Hand durch die Flamme fahren kann, ohne dass da groß was passiert. Natürlich nicht dauerhaft, aber so schnell. Die werden also etwa 200 bis 500 Grad heiß. Auch die Rauchentwicklung ist geringer. Heißt nicht ungefährlich, aber schon deutlich ungefährlicher als, ich sag mal, normales Pyro. Der DFL-Chef Christian Seifer sagt trotzdem, kalte Pyrotechnik gibt es so wenig wie veganen Schweinebraten. Dennoch, es ist erlaubt seit 2016 und klappt dort wohl offensichtlich auch sehr gut ohne Verletzte. Was haltet ihr von dieser Technik? Fangen wir mal mit dir an, Philipp.
Also ich habe das selber im Stadion noch nicht erlebt und ich habe auch keine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Von daher kann ich das jetzt hier nur auf Hörensagen begrenzen. oder auf meine Recherchen vor allem, was ich gelesen habe, ist, dass Werder Bremen sich wohl sehr intensiv mit dem Thema kalte Pyrotechnik beschäftigt haben soll. Und da hat der Herr Hubertus Hess-Grunewald, der da aus dem Vorstand oder aus dem Präsidium von Werder Bremen ist, gesagt, wir haben eben jetzt die Erfahrung machen müssen, dass die kalte Pyrotechnik in der gegenwärtigen Situation nicht in den Stadien eingesetzt werden kann, weil sie in der Tat zu gefährlich ist. Aber er hat das nicht näher ausgeführt. Also ich weiß nicht, wie diese Tests gelaufen sind und was sie da getestet haben. Aber letztlich muss man sagen, dass 200 bis 500 Grad die Temperaturen, die kalte Pyrotechnik erreichen kann, eben mit einer kriminellen Energie verwendet, auf jeden Fall zu einer Waffe werden können. So, und ich habe das mal recherchiert, was die Verbrennungen am Menschen anbetrifft. Und da ist es so, dass also Temperaturen im Bereich 200 bis 500 Grad auf jeden Fall Verbrennungen ersten und zweiten Grades hervorrufen können. Zum Vergleich, die Bengalos in ihrer ursprünglichen Form mit 2000 Grad Verbrennungen auch dritten Grades, also stärkere Verbrennungen natürlich. Mhm. Sprich, ist es also offensichtlich ist es messbar weniger gefährlich, aber ich glaube, es ist immer noch gefährlich.
Okay, du bist also skeptisch. Daniel, was meinst du?
Ja, ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin da sehr positiv, was das angeht. Der Verein ist der FC Brøndby aus Kopenhagen. Ich kenne auch einen Kollegen aus Kopenhagen, der wohl selbst in der aktiven Fanszene da dabei ist. Und er hat mir das so gesagt, man kann es vergleichen, wie wenn man mit einem Finger durch die Flamme einer Kerze fahren würde, was ja, ich denke mal, als Kind oder als Jugendlicher jeder schon mal gemacht hat, was ja erstmal nicht sehr schlimm ist. Und ich finde, wenn die Fans oder andere Länder, ist ja auch letztlich egal, wenn man sich dafür einsetzt und wenn ein Land wie Dänemark, was ja Pyrotechnik auch eher ja nicht gerade befürwortet, würde ich mal sagen, wenn dann ein Land wie Dänemark oder jetzt auch der Vergleich nochmal zurück zu Österreich, wenn die sagen, es ist erlaubt, man kann das machen und die nutzen das jetzt auch schon, ich glaube, seit 2016 in Dänemark, warum muss man das dann direkt komplett abstreiten? Man kann doch dann da in Gespräche gehen und wie eben schon gesagt, wenn man alles kleinredet, dann ist halt eben eine Machtdemonstration da und die Fans werden das so dann auch nicht immer hinnehmen, ne?
Daniel, da musst du mich mal ganz kurz einmal abholen, bitte. Die Geschichte in Dänemark, ist das da, wo das so ist, dass das Abbrennen von Pyrotechnik quasi auch bei Behörden angemeldet wird? Oder war das in Schweden? Die haben ein ähnliches Modell.
Also in Schweden weiß ich, dass sogar teilweise Anstoßzeiten ein bisschen nach hinten verlegt werden, weil Pyroshows geplant sind.
Dann wird es da sein wahrscheinlich.
In Dänemark weiß ich nur, dass viele Vereine leider unkontrolliert auch Pyrotechnik im Block zünden, aber eben mit dieser kalten Pyrotechnik. Ich habe jetzt leider keine Recherche betrieben, ob es da auch in den letzten Jahren, seitdem das 2016 dann fertiggestellt wurde, die Entwicklung, ob es da jetzt viele Fälle gibt, wo Leute verletzt wurden, das kann ich jetzt leider nicht sagen.
Also in einem unkontrollierten Umfeld bin ich auch, was kalte Pyrotechnik angeht, klarer Gegner, muss ich sagen. Also in einem kontrollierten Umfeld, was wir vorhin schon besprochen haben, klarer abgetrennter Bereich und namentlich bekannte Personen, kann man da, finde ich, offen und anders drüber reden. Aber in einem unkontrollierten Umfeld im Block hat es für mich keinen Platz.
Ja, ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt kontrolliert und was ist unkontrolliert. Ne? Also Stehplatzbereich, jeder darf es mit reinnehmen, egal ob er vorher vielleicht auch getrunken hat oder nicht. Da denke ich auch, dass kalte Pyro zu gefährlich ist. Aber auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Ja, was meint ihr denn?
Um noch ganz kurz einzuhaken, also wo wir uns einig sind, und ich bin da auch ja klarer Befürworter eben von Pyro-Aktionen, aber dass es halt definitiv nicht im Block sein kann, nicht unkontrolliert. Und ich finde halt, dass die Leute sich auch nicht vermummen oder unter Block fahren etc. verstecken. Desto transparenter man das Thema macht, meiner Meinung nach, desto weniger wird auf Pyroaktionen Wert gelegt von Seiten der Ultras und desto weniger passiert auch den Menschen.
Ja, also ich denke auch, da sind wir drei uns einig, dass das unkontrollierte Abbrennen von gefährlichem Pyro im Block weiterhin verboten sein sollte. Das hat da nichts verloren, es ist zu gefährlich. Wir haben vorhin gehört, es gab etwa 150 Verletzte in der Saison. Ja klar, da werden viele Fälle in der Statistik dabei sein, wo es in Anführungsstrichen nur um leichte Rauchverletzungen geht. Dennoch, das ist zu gefährlich. Nur, wie gehen wir jetzt weiter vor? Denn es wird ja, klar, jetzt seit einem Jahr etwa nicht. Aber ansonsten, wenn irgendwann Fans wieder in vollem Umfang im Stadion zugelassen sind, dann wird wieder gezündelt werden, auch wenn es verboten ist. Wie geht man vor? Legalisiert man es in Teilen? Verschärft man die Strafen? Philipp, was meinst du?
Ich habe da ein ganz gutes Beispiel aus der Major League Soccer gefunden. Und da hat nämlich Orlando in seinem 2017 neu eröffneten Stadion eine extra gekennzeichnete Smoke Device Area eingeführt. Und da können Fans Fackeln und Rauchbomben zünden, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat quasi. Also man geht da auch bewusst hin und weiß dann, dass das da passiert. Diese Area ist ein bisschen wie ein Familienblock im Stadion. Quasi ist das der Zündelblock, sage ich jetzt mal. Das finde ich zumindest als Ansatz ganz interessant. Ich finde trotzdem, dass es nicht in Anführungsstrichen unkontrolliert sein sollte. Und unkontrolliert meint hier, dass die Leute, die sich da Zugang verschaffen und die da eben zündeln wollen, namentlich bekannt sein sollten, damit im Zweifel Haftungsfragen klärbar sind. Ich finde auch, dass es unumstößlich ist, dass Leute, die zündeln, nicht vermummt sind. Also es geht für mich Hand in Hand, dass man Leute erkennen und identifizieren können muss. Und dann ist es eine Geschichte, über die man, finde ich, sogar reden kann. In wesentlichen Teilen finde ich aber den Ansatz charmanter zu sagen, dass solche Sachen, also das Abbrennen von Pyrotechnik, ausschließlich über den Verein gestattet sein sollten und der Verein das dann sicherlich intern gerne an die Fans weitergeben kann, wenn die Leute eben namentlich bekannt sind. Also dass der Verein nicht extra Pyrotechniker anstellt, um dann eine Pyroshow abzuziehen, das erschließt sich mir auch. Aber dass das kompetente und geschulte Leute sind, die nüchtern und namentlich bekannt sind und die man im Zweifel zur Rechenschaft ziehen kann, wenn eben doch Sachen schiefgehen, das wäre mir schon wichtig. Also das wäre meine Wunschvorstellung an der Stelle.
Okay, also du bist nicht strikt gegen das Abbrennen von Pyro im Stadion.
In meiner subjektiven persönlichen Meinung nach hat es im Stadion nichts verloren. Ich bin persönlich sehr strikt dagegen. Aber wenn wir sagen, ich bin nun mal nicht die maßgebliche Stimme hier, sondern es gibt halt einfach mehrere Sichtweisen, dann ist das ein Kompromiss, den ich gut verstehen kann oder gut eingehen kann.
Und Daniel, was meinst du? Wie würdest du weiter vorgehen?
Ich kann eigentlich den Philipp in seinen Argumenten bei vielen Punkten zustimmen. Kein Alkohol, ein Pyrotechniker sollte hinzugezogen werden. Auch Feuerwehr muss natürlich im Zweifel, sie ist ja eh immer im Stadion, aber muss im Zweifel dort auch in der Nähe so eines Blocks sein, wie es eben dann in den USA beispielsweise ist. Und es sollte auch ganz klar geregelt sein, dass nicht über 90 Minuten immer wieder Bengalos oder Rauchtöpfe gezündet werden, sondern nur ganz speziell Einlauf nach dem Spiel bei gewissen Choreografien, die geplant sind. Also es muss schon strikte Regeln geben, dass jetzt jeder im Stadion die Bengalos hochhält oder die Rauchtöpfe zündet. Das ist natürlich auch nicht, was ich befürworten kann. Das ist schon mal ganz klar. Und ich bin auch in gewissen Situationen, finde ich natürlich auch Pyro gefährlich. Ich war oft in Polen, da braucht man gar nicht zu diskutieren. Da würde ich es wahrscheinlich auch strikt verbieten, weil einfach da gezündet wird im Oberrang und es wird in den Unterrang geworfen und da bin ich ist natürlich sehr, sehr gefährlich, aber ich denke, da können wir uns schon so auf die Argumente, die der Philipp gebracht hat, einigen.
Darf ich mal ganz kurz nochmal einhaken? Also ich glaube, es gibt so Grundsachen, da haben wir uns vorhin schon mal drauf verständigt, also zum Beispiel das Werfen von Pyrotechnik, da sind wir, glaube ich, alle der Meinung, ist Quatsch, oder?
Ja, auf jeden Fall Quatsch.
Okay, was haltet ihr denn von Knallkörpern, also von Böllern allgemein?
Meine persönliche ehrliche Meinung ist, komplett sinnfrei, bollert in den Ohren. Ich war schon oft dabei, wie Böller neben Ordner aufgekommen sind oder in anderen Blocks. Die Leute halten sich die Ohren zu. Auch in Rumänien gab es einen Skandal, wie da 3-4 Böller auf den Tormann geworfen wurden, der dann ausgewechselt worden musste. Absolut nicht im Stadion geeignet.
Ja, Dennis? Absolut der gleichen Meinung. Ich hab's auch schon. Ich bin natürlich nicht so ein Stadionfahrer wie Daniel, aber ich war jetzt nun auch schon ein paar Mal im Stadion und habe auch schon mehrfach mitbekommen, wie halbwegs in der Nähe von mir geböllert wurde und wie auch Leuchtraketen aufs Spielfeld geschossen wurden. Das geht überhaupt nicht. Das ist einfach nur wahnsinnig gefährlich. Und wenn da irgendwo halbwegs in der Nähe so ein Böller hochgeht, du erschreckst dich. Das trägt, finde ich, auch null zur Atmosphäre bei. Also ich bin anderer Meinung, was Fackeln angeht, gerade bei einer Choreo finde ich, dass es ziemlich geil sein kann. Böller, nee, haben wir im Stadion nichts verloren.
Ja, also Choreografien werden im Stadion ja sowieso vorher angemeldet. Und ich finde, da lässt sich dann nachher auch irgendwo der Kompromiss schließen. Also wenn ich eine Choreografie anmelde und da entsprechend beim Verein auch, sagen wir mal, die 4, 6, 8, meinetwegen 20 Leute benenne, die an exponierter Position, also nicht unmittelbar innerhalb des Blocks, umgeben von anderen Menschen, zünden, um die Choreografie damit, sagen wir mal, zu umranden oder irgendwie zu untermalen, Das ist was, da könnte man, glaube ich, einen Kompromiss finden und das zumindest in der Testphase ausprobieren.
Ja, man sieht ja auch jetzt schon. Ich meine, wir haben das Gespräch ja ein bisschen so gestaltet, dass ich hier moderiere und ihr beide diskutiert, einfach aus dem Grund, weil ja im Vorfeld schon klar war, dass Philipp, du eher kontra Pyrotechnik bist und Daniel eher pro Pyrotechnik oder zumindest sieht, warum es schön sein kann und ich vielleicht irgendwo dazwischen stehe. Und wir sind ja jetzt alle ungefähr der gleichen Meinung. Und zwar, dass es so, wie es aktuell ist, definitiv nicht erlaubt sein kann. Also es darf nicht im Block unkontrolliert gezündelt werden, das ist zu gefährlich. Aber dass man irgendeine Regelung finden muss, weil wenn man es weiter in der Illegalität belässt, dann passiert eben das, was die letzten Jahre passiert ist. Es wird unkontrolliert gezündelt. Und das wollen wir alle vermeiden. Und deswegen finde ich es gut, dass wenn man sich Lösungen überlegt, wie es in einem kontrollierten Umfeld geschehen kann. Ob jetzt mit kaltem Pyro oder mit bestimmten Blöcken, die abgesperrt werden, im Beisein von einem Experten, wie auch immer, oder von einem Verein orchestriert. Aber dass man da Mittel und Wege findet, ist kontrolliert abzubrennen. Finde ich, ist der richtige Weg. Und da sind wir auch alle, so höre ich zumindest raus, der gleichen Meinung.
Ja, würde ich mich anschließen, glaube ich.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und ich glaube auch noch, um einen kleinen Punkt nur noch einzuwerfen, ich glaube, selbst wenn dann Leute Böller werfen würden oder Fackeln aufs Spielfeld, dass dann die Ultras sagen, das müssen wir aufs Schärfste verurteilen, wir lassen uns nämlich nicht von solchen Kriminellen, die das Ganze nur ihretwegen machen, dass sie sich dann halt eben sagen, nein, wir wollen weiter Choreos machen, wir haben da lange drum gekämpft, dass es erlaubt wird, und dann wollen wir auch uns an die Regeln halten, dass wir es auch in Zukunft weitermachen können. Weil das wird natürlich erstmal auch eine Testphase sein. Das wird ja nicht direkt beschlossen, dass das für die nächsten 10 Jahre so unter Dach und Fach ist.
Genau, das denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. Ich würde gerne noch ein paar Anekdoten erzählen, die ich in meiner Recherche gefunden habe, die ich ganz spannend fand, die jetzt hier aber nicht so richtig in die Diskussion passen. Die erste ist, dass 2017 beim Abschlusstraining vor dem Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 Fans der Eintracht eine Pyroshow am Trainingsgelände abgehalten haben. Das Training war eigentlich gar nicht öffentlich, aber es waren so viele, dass letztlich die irgendwie bis zum Trainingsplatz vorgedrungen sind. Vielleicht sogar auch im Einvernehmen des Vereins, das kann ich gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall haben die dann Pyrotechnik abgebrannt und bei diesen Pyroaktionen ist ein Braunschweig-Spieler durch Pyrotechnik verletzt worden, der dann das Training auch abbrechen musste. Also das für mich, das grenzt schon an den Darwin Award, muss ich sagen. Vor einem wichtigen Derby den eigenen Spieler zu verletzen, ist grenzenlose Dummheit einfach.
Da hast du
völlig meiner Meinung nach. Ja.
Ja, absolut.
Und dann eine relativ aktuelle Geschichte. Der Drittligist Carl Zeiss Jena, der hat im Dezember angekündigt, dass er den DFB vor einem Zivilgericht verklagt. Und zwar geht es darum, dass der DFB Carl Zeiss Jena eine Pyrotechnikstrafe auferlegt hat und der Verein sagt, dass sie dafür gar nicht die Verantwortung haben. Und das Originalzitat ist hier: Wir tun alles, um Pyrotechnik im Stadion zu verhindern. Es lässt sich nicht verhindern. Insofern trifft uns auch keine Schuld. Und dann kann man auch nicht bestraft werden. Das ist ein Zitat von Chris Förster, dem Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena.
Ja, da ist was dran. Wenn man Mittel und Wege findet, Pyrotechnik zu legalisieren und es dann im kontrollierten Rahmen abbrennen zu lassen, hat man dieses Problem ja gar nicht mehr. Dann wird ja auch kein Verein mehr bestraft. Aber ja, da hat er natürlich einen Punkt. Ein Verein wird für etwas bestraft, für das er wenig bis gar nichts kann.
Ja, ist eigentlich ein interessanter Ansatz. Ne? Und auch, ich finde es auch einen interessanten Ansatz, dafür vor ein Zivilgericht zu ziehen, also aus der Sportgerichtsbarkeit dafür rauszugehen. Wahrscheinlich macht das hier Sinn, denn die Sportgerichtsbarkeit liegt im Fußball beim DFB. Finde ich ganz interessant. Aber auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass wie Pyrotechnik ins Stadion kommt, oft auch damit zu tun hat, dass Personal, das auf dem Stadiongelände arbeitet, eben gegenüber gewissen Personengruppen einfach die Augen zudrückt oder beim Reinschmuggeln sogar auch aktiv helfen können oder hilft. Und dann, finde ich, kann man sich hier nicht so einfach aus der Verantwortung ziehen, weil letztlich, wenn ich die schwarzen Schafe beschäftige, dann ist es schon auch meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass solche Sachen nicht passiert oder dass entsprechend solche Personen entfernt werden. Und wer irgendwann mal in seinem Leben Personalverantwortung gehabt hat, der weiß auch, letztlich, man findet schon raus, wer das ist. Also das kann mir keiner erzählen. Sagen wir mal, ich beschäftige rund um so ein Spiel in der dritten Liga, keine Ahnung, ich rack jetzt einfach mal 100 Ordner, können auch mehr sein, dann kann mir doch keiner erzählen, dass es da unmöglich ist, den zu identifizieren, der da die Ultras durchwinkt oder der im Zweifel sogar Pyro aktiv ins Stadion bringt. Das glaube ich einfach nicht. Also ich behaupte, dass das steif und fest gelogen ist. Das stimmt einfach nicht.
Ja, ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Finde auch gut, dass ein Verein da mal vor Gericht zieht und da auch seiner Meinung kundtut, ob er jetzt den Prozess gewinnen wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es arbeiten in der Sicherheitsbranche bei den Ordnern natürlich auch oftmals Leute, die das Ganze befürworten. Es gibt natürlich auch Mittel und Wege, die auch bei Kontrollen, egal wie sehr man kontrolliert, wo man einfach Sachen nicht findet. Da will ich jetzt auch nicht weiter ins Detail reingehen, was es da für Mittel und Wege gibt. Aber generell muss man als, wenn man Personal unter sich hat, muss man schon dann seine schwarzen Schafe da auswendig machen und dagegen vorgehen. Das stimmt schon.
Ja, ich glaube auch grundsätzlich, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Ich glaube, dass man das kann, wenn man das wirklich versucht.
Ja.
Ja, ich glaube, ab einer gewissen Anzahl ist es dann doch sehr schwierig. Aber das wird auch von Verein zu Verein anders sein.
Ja, es ist ja auch eine Frage von Hierarchien und von vertrauenswürdigen Personen. Also es ist ja nicht so, dass dieser Chris Förster, der Geschäftsführer von Karlsruhe Jena, direkt jedem Ordner die Anweisungen gibt, was der macht, sondern da sind ja Hierarchieebenen dazwischen. Einige, vielleicht sind diese Ordner sogar quasi extern. Das ist ja oft so, dass das Dienstleistungsunternehmen sind, die das halt im Auftrag des Vereins machen. Aber es ist trotzdem ist ja eine Frage von Hierarchien. Und diese Ordner-Teams haben ja wiederum einen Teamleiter und diese Teamleiter haben wiederum einen Vorsitzenden. Und dieser Vorsitzende arbeitet dann wahrscheinlich für die Firma und die wiederum für den Verein und so weiter und so fort. Also, dass das eine komplizierte Kette ist, kann ich verstehen. Aber wenn ich das Thema auf der Tagesordnung, auf der Prioritätenliste nach oben setze, dann ist das möglich. So, wenn es Leute, die das nicht schaffen, nehmen es nicht ernst genug, meiner Meinung nach. Also, da ist jeder seines eigenen Glückes Schmied und da wohnt, ich kann nicht leider hier wirklich in der Ich-will-nicht-Straße.
Da bin ich ein bisschen anderer Meinung und ich glaube nicht, dass überall das heimlich irgendwo mit befürwortet wird und es wird ja nun wirklich in nahezu jedem Stadion dann irgendwann gezündelt und häufig auch von Auswärtsfans, die ja nun wirklich gar nichts mit den Ordnern zu tun haben. Das wird über andere Mittel und Wege eingeschleust, auf die Daniel schon nicht eingehen wollte.
Ja, nee, okay, das kann ich dann auch gut verstehen. Ich hatte nur in der Recherche an mehreren Stellen gelesen, dass eben dass Fälle bekannt werden, wo das Personal das macht, also wo es eben da Unterstützung quasi aus den heimischen Ordnern gibt für die Heimfans. Und da muss man sich halt die Frage stellen, wie kann sowas passieren?
Sicherlich wird es Ordner geben, die das dann auch heimlich befürworten und Fans immer unterstützen, klar.
Also wenn wir die Ordnerfrage als gelöst betrachten, dass es dann trotzdem Situationen gibt, wo man Sachen reinschmuggelt, die nicht, wo eine Untersuchung vielleicht nicht zielführend ist, sage ich mal, da sind wir uns schon einig. Also diese Möglichkeit ist natürlich trotzdem gegeben, ja.
Jo, ich glaube, oder hat jemand von euch beiden noch etwas, was er gerade nicht loswerden konnte, was noch wichtig ist, bei dem Thema zu erwähnen?
Also ich habe nur noch einmal jetzt zu dem letzten Punkt, dass ich da auch eurer Meinung bin, dass man differenzieren muss zwischen Pyro im Gästebereich und im Heimbereich. Bei großen Choreografien im Heimbereich, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Ordner da mit im Boot ist oder geschmiert wird oder wie auch immer. Aber gerade im Gästebereich, wo die Ordner ja keinen Bezug zu den Personen haben, da gibt es halt immer Mittel und Wege, das Ganze dann ins Stadion zu bekommen. Ansonsten, denke ich mal, sind wir uns ja letztlich alle drei doch schon sehr einig geworden.
Ja, das finde ich auch so. Das finde ich auch. Und in anderen europäischen Ländern geht es ja auch, wie wir gesehen haben. Schweden, Dänemark, Österreich als Vorreiter. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann, vielleicht ja ab der nächsten Saison, mir fehlt der Glaube, dass es in dieser Saison schon wieder so weit ist, aber ab der nächsten Saison, dass wir dann wieder Fans im Stadion haben werden und dass wir das Pyrotechnik-Problem einvernehmlich lösen können, sodass sowohl die aktive Fanszene als auch der DFB damit zufrieden sind und dass wir, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, irgendwann demnächst wieder atmosphärische Fußballspiele mit Fans im Stadion haben werden, sodass man auch wieder richtig mitfiebern kann.
Ja, du meinst natürlich mit Worten, ne? Also das kann man sich nur wünschen, alles, was du gesagt hast. Ich glaube, dass eine konsensorientierte Lösung, die irgendwie für beide Seiten vertretbar ist und die dafür sorgt, dass es keine Verletzten gibt, das wäre auch was, also dann kann ich mich wahrscheinlich irgendwann auch an Pyro im Stadion gewöhnen. So muss ich schon sagen. Dann ist gut.
Ja, wunderbar. Daniel, wir bedanken uns bei dir, dass du hier mit uns über Pyrotechnik gesprochen hast, mit deiner geballten Erfahrung von 1000 Stadien waren es fast, ne? Wahnsinn. Möchtest du noch kurz Werbung machen für deinen eigenen Podcast und für deine Kanäle?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich Gast sein durfte in eurem Podcast. Hab auch schon einige Folgen gehört. macht auf jeden Fall weiter so und ihr werdet bestimmt noch den ein oder anderen Gast und Experten an Land ziehen können. Super Arbeit. Ansonsten, ja, ihr findet mich bei meiner Facebook-Seite und auch bei meiner Instagram-Seite unter Stadion Groundhopping. Wenn ihr alle Podcasts der Kollegen gehört habt, gibt es mich auch in der Football Was My First Love App, auch unter dem gleichen Namen Stadion Groundhopping. Ja, und ansonsten, ich denke, jeder, der was mit Fußball zu tun hat, ob wir drei oder alle unsere Hörer, wir vermissen den Fußball und die Hoffnung auf Sommer bleibt bei mir weiterhin bestehen, dass wenigstens im Amateurbereich man das ein oder andere Fußballspiel besuchen kann.
Ja, checkt Daniels Podcast aus. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch für das Thema Groundhopping interessiert. Philipp, hast du noch etwas zu ergänzen oder wollen wir gleich abpfeifen?
Ich bin mit allem einverstanden und zufrieden. Daniel, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Auch an dich, Dennis, danke für deine Zeit, dass du dich hier neuerlich mit mir hingesetzt hast. Und ich glaube, dann pfeifen wir jetzt ab.
Es ist mir immer wieder ein Vergnügen, Philipp. Wir pfeifen ab. Ciao, ciao.
Und Abpfiff.